You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Wir beginnen beim Schlagstock. Genau. Jenem Instrument der Polizei. Eingesetzt bei Massendemonstrationen und Straßenschlachten. Gern in Verbindung mit Wasserwerfern, Tränengas und Gummigeschossen.
Es findet im Grunde eher eine Flexibilisierung von Polizeigewalt statt. Das bedeutet, dass eben die Polizei tatsächlich mittlerweile über sehr differenzierte Einsatzmittel natürlich verfügt, im Gegensatz zum Beispiel zu Zeiten des Kaiserreichs oder eben auch noch zu Zeiten der Weimarer Republik, wo es eben sehr eingefahrene und sehr statische Einsatzmethoden und Vorgehensweisen der Polizei gegeben hat. Wir haben also insofern schon die Beobachtung, wir können durchaus beobachten, dass es eben eine Flexibilisierung polizeilicher Maßnahmen oder auch polizeilicher Gewaltanwendung gibt. Nur, und da bin ich wieder beim Mehrzweckeinsatzstock oder beim Turnfahr, es ist eine ambivalente Entwicklung. Tatsächlich bietet der Mehrzweckeinsatzstock die Möglichkeit, tatsächlich für den Polizeibeamten defensiv sich zu verhalten, den Stock sozusagen zu nutzen zur Abwehr von Schlägen, zum Abdrängen vielleicht des polizeilichen Gegenübers. Der Stock enthält aber natürlich auch die Möglichkeit, Schläge anzubringen, die mit bisherigen klassischen Gummiknüppeln oder Holzschlagstöcken so nicht möglich gewesen sind. Das heißt mit anderen Worten, der Turnfahr oder ein Hieb mit einem Turnfahr kann im Grunde eine Dynamik oder eine Kraft entwickeln, die bisherigen Schlagstöcken nicht eigen war. Und diese Kraft wiederum kann eben potenziell tödliche Folgen haben.
Soweit der Historiker Michael Sturm. Sturm hält am kommenden Donnerstag in Leipzig einen Vortrag. Dort sollen verschiedene Aspekte der Entwicklung polizeilichen Einsatzverhaltens nachgezeichnet werden. Denn über die Polizei kursieren viele Mythen. Nicht selten erscheint die Polizei als geheimnisvoller Apparat, an den sich zahlreiche Ängste, aber auch Ansprüche und Hoffnungen knüpfen. Das tatsächliche Wissen um die Polizei, ihre historischen Entwicklungslinien, ihre Strukturen und ihr Selbstverständnis ist jedoch oftmals erstaunlich dünn. Was ist von der Selbstdarstellung der Polizei als zivilgesellschaftlicher Partner zu halten? Handelt es sich bei der polizeilichen Gewaltanwendung im Rahmen von Demonstrationen um bedauerliche Ausnahmen? Oder lassen sich auch in diesem Bereich Tendenzen einer zunehmenden Verpolizeilichung der Bundesrepublik erkennen? Fragen, denen der Historiker Michael Sturm nachgehen wird. Am Donnerstag, 19 Uhr, im Absturz auf dem Feinkostgelände in der Karl-Liebknecht-Straße 36 in Leipzig. Unbekannte sprühten auf die Türen und Fenster einer Schule in Aachen Hakenkreuze und antisemitische Parolen. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zwei Männer und zwei Frauen beschimpften in Geesthacht, das ist in Schleswig-Holstein, offenbar grundlos einen 37-jährigen Hamburger mit rassistischen Parolen. Einer der beiden Männer bedrohte ihn außerdem mit einer Pistole. Der Mann, der an der Haltestelle vor einem Altenheim auf den Bus wartete, konnte entkommen. Der 37-Jährige flüchtete in den eintreffenden Bus. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Die beiden Männer sind der Beschreibung des Bedrohten zufolge 25 bis 28 Jahre alt und tragen Glatzen. Die beiden Frauen sollen um die 20 Jahre alt sein. Wie die Schweriner Volkszeitung meldete, zerstörten unbekannte Täter die drei großen Schaufensterscheiben einer Dönerimbissbude in Perleberg. Das ist in Brandenburg. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei fand am Tatort in der Lindenstraße einen Aufkleber mit einer Karikatur und Beschwerden über die Ausländerpolitik der Bundesrepublik in altdeutscher Schrift. Auch in der Nähe wurden solche Aufkleber entdeckt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Wie die Polizei bekannt gab, zerstörten Unbekannte auf dem Ehrenfriedhof von Schwerin am Platz der Opfer des Faschismus mehrere Grabvasen. Besucher des Friedhofs hatten die Beschädigung entdeckt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der von der Abschiebung bedrohte 27-jährige Armenier Arkadin H. öffnete zwei Polizeibeamten die Tür seines Zimmers in Bad Salzdetfurt und hielt sich währenddessen ein Messer mit einer 10 cm langen Klinge an den Hals. Er ging rückwärts auf sein geöffnetes Zimmerfenster zu und ließ sich über die Fensterbank nach draußen fallen. Den Polizisten gelang es, den Mann festzuhalten und unverletzt zurück ins Zimmer zu ziehen. Der Armenier drohte aber weiterhin, sich mit dem Messer zu verletzen. Eine Stunde später überwältigten ihn die Polizeibeamten und ein Mitarbeiter der Abschiebestelle. Dabei wurde der Mitarbeiter der Abschiebestelle am Handgelenk verletzt. Akadin H. wurde noch am gleichen Tag mit einem Streifenwagen vom Frankfurter Flughafen gebracht und über Moskau nach Jerewan abgeschoben. Nach einem nervenärztlichen Gutachten und Erkenntnissen des Landkreises sei der Mann in der Lage gewesen zu reisen. Karim Al-Wasiti vom Flüchtlingsrat Niedersachsen sagte, man hätte den hochgradig suizidgefährdeten Mann nicht abschieben dürfen.
Der Jahrestag der Bombardierung Dresdens am 13. Februar wirft seine Schatten voraus. Neben zahlreichen Gedenkveranstaltungen an die sogenannten deutschen Opfer der Bombardierung sind an diesen beiden Tagen zwei Nazi-Aufmärsche mit mehreren tausend Teilnehmenden zu erwarten.
Mit braunen Nazis möchte man in Dresden eigentlich nichts zu tun haben. Doch in der gemeinsamen Trauer um die vermeintlichen deutschen Opfer sind Nazis und deutsche Zivilgesellschaft vereint. Am 13. und 14. Februar wird lediglich um die Frage gestritten, welches Gedenken das wirklich Wahrhafte sei. Unhinterfragt bleibt dabei die Trauer um eine deutsche Bevölkerung, die das nationalsozialistische Projekt unterstützte und sich an den Verbrechen aktiv beteiligte. Was in Dresden gekocht wird, ist eine übelriechende Krautsuppe. Aus deutschem Opfermythos, Versöhnungsgebrabbel, Schlussstrichdenken und der Freude an der angeblich geläuterten deutschen Nation. Das Problem ist nicht nur der Nazi-Aufmarsch, das Problem ist das geschichtsrevisionistische Gedenken selbst.
Wir wollen daher am 13. und 14. Februar das Gedenken stören und die Nazi-Aufmärsche verhindern. Kommt am 13. Februar um 17 Uhr zur Kundgebung mit Konzert von Egotronic und Frittenbude, sowie am 14. Februar um 12 Uhr zur Kundgebung, jeweils an der Altmarktgalerie Ecke Dr. Külzring. Für weitere und aktuelle Infos klickt venceremos.antifa.net. venceremos.antifa.net. We're going to a show. Gonna stop the
riot. We're going to... Keine Versöhnung mit Deutschland. Deutsche Täterinnen sind keine Opfer. We're going to a show. Gonna start the riot.
We're going to a show. We're gonna start the riot. Und auch wir wollen uns bei den Antifa News dieser Mobilisierung anschließen. In den nächsten zwei Wochen wollen wir zwei deutsche Opfermythen thematisieren. Zum einen wird ja das Ausmaß der Zerstörung und die Zahl der Opfer übertrieben, um die Singularität der Ereignisse zu suggerieren. Zweitens wird der Angriff als militärisch sinnlos, mithin als reiner Terror gegen die Zivilbevölkerung dargestellt, wie ihn auch die Nazis praktizierten. Das Privileg, Dresden mit Hiroshima und Nagasaki auf eine Stufe gestellt zu haben, gebührt zwei wesentlichen Autoren. Axel Rodenberg, dessen Buch »Der Tod von Dresden« aus dem Jahre 1951 in der BRD die meisten Auflagen erlebte und das Geschichtsbild entscheidend prägte, verbreitete die Zahl von 350.000 bis 400.000 Opfern. David Irving gibt in »Der Untergang Dresdens« 135.000 Opfer an. Weitgehend unbekannt ist, dass Irving sich in einem Leserbrief an die Londoner Times selbst korrigierte. Der Nachrichtenagentur AP war das nur eine kurze Meldung wert. Irvings Buch aber war mittlerweile schon um die halbe Welt gegangen. Die Verbreitung der Selbstkritik Irvings wurde allerdings auch durch ihn selbst erschwert. Im Zuge seiner rechtsradikalen Entwicklung kehrte er in den 80er Jahren wieder zu den höheren Opferzahlen zurück. Ausgangspunkt für Irvings Selbstkritik aus dem Jahre 1966 war ein neu aufgetauchtes Dokument, das als einziges amtliches Schriftstück der damaligen Zeit exakte Zahlen angibt. Alle anderen Primär- oder Sekundärquellen berufen sich auf die nicht belegten Augenzeugenberichte oder Vermutungen. In der Quelle heißt es, die Gesamtzahl der Gefallenen wird aufgrund der bisherigen Erfahrungen und Feststellungen bei der Bergung nunmehr auf etwa 25.000 geschätzt. Im Dezember 1993 wurden vom Stadtarchiv Dresden bisher unerschlossene Akten aufgefunden, die diese Angaben bestätigten. Die Dresdner Stadtverwaltung hatte wenig später erklärt, sie werde diese Zahlen nicht in der Öffentlichkeitsarbeit verwenden. Verständlich. Zu krass wird die Geschichtslüge vom einzigartigen Schicksal Dresdens dementiert, die Basis für die ganzen Staatsfeierlichkeiten ist. Blickt man über Deutschland hinaus, wird die Ungeheuerlichkeit des Dresden-Mythos erst richtig klar. In Dresden kamen 25.000 Tote auf 630.000 Einwohner. In Leningrad 700.000 auf 2 Millionen. Kein Eingang in die Bilanz der Geschichtsfälscher findet im Übrigen auch das Schicksal der Dresdner Juden. Am Morgen des 13. Februar kam der Befehl, die letzten von ihnen zu deportieren. Wer von ihnen die Nacht überlebte, konnte im allgemeinen Chaos der Gestapo entkommen. Anders gesagt, was den Deutschen als Apokalypse erscheint, brachte einen Teil der Juden die Rettung vor der Apokalypse.